Mit den Männern, die hier in der Gemeinde die Leitung haben, habe ich abgesprochen, dass ich schon am Freitag komme und mit ihnen etwas aus dem Wort Gottes erkläre, wie Gott sich das vorstellt, wie Männer sein sollten. Und dann sagte Boris zu mir, dann musst du am Sonntag etwas zu den Frauen sagen. Aber es sind ja auch Männer hier. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, ich werde zu diesem Thema etwas sagen. Ehe nach Gottes Plan, ein Auslaufmodell. Und zwar deshalb, weil ich jahrelang auch in der Eheberatung tätig war und weil ich weiß um die Schwierigkeiten, die es da gibt, die die Eheleute auch miteinander haben. Auch deswegen, und ich rede auch zu Singles heute Morgen, weil sie die Gedanken Gottes nicht kennen. Ja? Wenn das Thema lauten würde, Ehe ein Auslaufmodell, dann könnten wir, dann wäre das gar keine Frage. Ja? Weil es gibt immer mehr Menschen, die nicht in einer Ehe zusammenleben, sondern Lebensgemeinschaften bilden, ja, manchmal sogar nur Lebensabschnittspartnerschaften. Und es gibt immer mehr Menschen, die auch sich nach einer Eheschließung wieder trennen und scheiden lassen. Interessant war für mich zu lesen, vor 2 Wochen in der Zeitung, der Papst hält die meisten Ehen für ungültig. Dann heißt es da weiter, der großen Mehrheit der Paare fehlt das nötige Verständnis von Dauer und Verpflichtung einer Ehe, sagte der Papst am Donnerstagabend laut italienischen Medienberichten in Rom. In der gegenwärtigen Kultur der Vorläufigkeit versprechen sich viele Brautleute zwar lebenslängliche Treue und seien guten Willens, aber sie wissen nicht, was sie sagen, so der Papst. Also auch er sieht die Ehe als Auslaufmodell, denn er hat keine Antwort darauf, was man da machen kann, ja. Er gibt keine Lösung dafür, dass die Ehe wieder nach Gottes Plan auch aufgebaut wird. Und da möchte ich heute Morgen ein Stück dazu beitragen, das zu erkennen, denn leider gibt es auch unter bewussten Christen, die sich einmal entschieden haben, nach dem, was Gott sagt, auch leben zu wollen, was in der Bibel steht, leben zu wollen und sich dann trennen. Und es gibt auch viele, die vielleicht zusammenbleiben, auf dem Papier eine Ehe führen, aber eigentlich ist das keine Ehe nach Gottes Plan, sondern das ist eine Zweckgemeinschaft. Und deshalb wollen wir heute, egal, wo auch deine Ehe steht oder ob du dich auf eine Ehe vorbereitest oder ob du sagst, wie ich das mal gesagt habe, ich werde nie heiraten, überlegen, was sagt Gott über die Ehe? Und was gibt Gott für eine Perspektive für ein sinnvolles Leben in einer Ehe? Wie kann auch deine Ehe wieder oder dein Leben von Glaube, Hoffnung und Liebe geprägt sein. Schon vor einigen Jahren habe ich eine interessante Aussage von Jesus Christus gefunden in dem Markus-Evangelium. Und da geht es um Ehescheidung. Ja, und das sagt Jesus zu den Pharisäern, die ihn da in einen Disput, in einen Zwiespalt bringen wollen, sagt er ja, etwas Interessantes. Da steht nämlich, am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau geschaffen Und darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein, so sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Also am Anfang werden uns Gottes Gedanken schon über das, was er geplant hat für zwei Menschen, Mann und Frau, mitgeteilt. Und schon am Anfang werden uns die Ziele, die Gott gedacht hat, als er die Menschen gemacht hat, werden uns da mitgeteilt. Und deswegen möchte ich drei Fragen heute Morgen ganz kurz eigentlich beantworten. Ich habe gestern schon bei den Männern gesagt, also von dem Seminargedanken müssen wir langsam wegkommen, weil das Seminar hat eine gefährliche Tendenz. Ja. Da werden Menschen in Sicherheit gewogen, dass sie etwas gehört haben und jetzt motiviert sind, was in ihrem Leben zu verändern. Da werden Unterlagen ausgeteilt und wenn man dann heimkommt, stellt man das ins Regal und dann beginnt der Alltag von vorne. Ja. Und ändern tut sich nichts. Und deswegen möchte ich auch heute Morgen nicht ein großartiges Referat über Ehe halten, wie das sie nach Gottes Plan aussieht, sondern eigentlich Impulse geben und deshalb diese drei Fragen eigentlich nur angerissen zum Weiterdenken. Warum hat Gott den Menschen überhaupt gemacht? Und warum hat er sie als Mann und Frau geschaffen? Und drittens, was kann das für Ehe heute bedeuten, nach Gottes Plan? Und starten wir gleich mit dem, warum er Menschen gemacht hat. Und das finden wir zwar am Anfang der Schöpfung auch, im Schöpfungsbericht, am Anfang der Bibel, aber eigentlich bringt Paulus im Neuen Testament, im Römerbrief, eine eindeutigere Erklärung. Und deshalb möchte ich mit der beginnen. Und die nicht nur herausgelöst aus dem Zusammenhang nehmen, sondern mit ein paar Versen drumherum vorlesen. Da heißt es nämlich, denn es wird offenbar werden Gottes Zorn vom Himmel, der über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigem Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Denn obgleich sie Gott erkannten, da muss es einen geben, der hinter all dem, was wir hier auf dieser Erde sehen, steht. Und obwohl das die Menschen auch Wissenschaftler erkennen, dass das nicht von selbst entstanden sein kann und sich auch nicht entwickelt haben kann, wollen sie doch nicht an einen Gott glauben. Auch ich war so einer, der an die Evolution geglaubt hat, weil ich sagte, es gibt keinen Gott. Und in der Auseinandersetzung mit dem, wie Leben entstanden ist, ich an Zufall geglaubt habe. Und zufällig hat Gott mir ein Mädchen über den Weg geschickt, in das ich mich verliebt habe, und die zu mir gesagt hat, du hast einen ganz großen Glauben. Den bewundere ich.
Ja. Dass du vom Menschen, vom Affen abstammst, glaubst du? Da musste ich mich mit dieser Theorie auseinandersetzen und habe entdeckt, das ist wirklich ein ganz großer Glaube, den man da haben muss. Dass aus nichts etwas entsteht. Und unten am Eingang, vielleicht haben die meisten das schon gesehen, da steht eine sehr gute Karikatur. Schaut euch die doch auch alle mal an, ihr Gäste, die ihr vielleicht heute zum ersten Mal da seid. Ja? Die drückt genau das aus, um das, was es geht. Da gibt's einen Gott, der alles gemacht hat. Und dem soll der Mensch, die Krone der Schöpfung, Ehre erweisen, heißt es da, und ihm dankbar sein. Deshalb hat Gott den Menschen geschaffen. Jetzt gehen wir am Anfang in die Bibel und gucken uns das noch etwas genauer an. Auf der ersten Seite der Bibel wird uns berichtet, im ersten Kapitel, wie das zuging. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn als Mann und als Frau. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch. Und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf Erden. Und dann fällt als erstes auf, dass der Mensch dazu gemacht ist, zu herrschen. Und natürlich ist Herrschen jetzt in unserem Sprachgebrauch eher negativ belegt. Ja? Wir haben als Volk, ich zum Glück nicht mehr, aber ich trage noch mit an dieser Schuld, gemerkt, was Herrschen im falschen Sinne bedeutet. Und das ist hier nicht gemeint, sondern Herrschen heißt hier, dass man die Kontrolle über die Schöpfung bekommen hat als Mensch. Und dass man diese Schöpferkraft, im Bilde Gottes sind wir ja geschaffen, dass man diese Kreativität auch über die ganze Erde ausbreiten soll. Dass überall sichtbar wird, dass es einen Gott gibt, der alles gemacht hat und einen Gott gibt, den wir ehren können und dankbar sein können dafür, dass er uns gemacht hat. Und dass er uns wunderbar gemacht hat, wie es in einem Psalmlied auch in der Schrift heißt. Herrschen heißt Ordnung machen, denn Gott ist ein Gott der Ordnung. Die Schöpfung bedeutet Ordnung und bedeutet eigentlich Friede. Gott ist ein Gott der Ordnung, sagt Paulus im Neuen Testament. Er ist ein Gott des Friedens. Und jetzt sehen wir da einen Garten, das steht im zweiten Kapitel, in dem der Mensch hineingesetzt wurde, der wunderbar schon von Gott geschaffen wurde. Und jetzt haben die zwei Menschen, die in diesem Garten sich aufhalten, einen Auftrag, einen gewaltigen Auftrag. Ja, macht euch die ganze Erde untertan. Verbreitet diese Botschaft: Gott hat alles wunderbar gemacht über die ganze Erde. Und wenn ich heutzutage auch Menschen vorbereite in einer Ehevorbereitung oder wenn ich Menschen am Anfang ihrer Ehe sehe oder wenn ich meine eigene Ehe betrachte, wie ich angefangen habe. Also wir sind immer noch zusammen nach 38 Jahren. Dann merke ich, ich hatte damals keine Ahnung, was Gottes Plan für die Ehe ist, ja. Und ich stimme dem Papst voll zu, in der Aussage natürlich, ja. Denn die Ehepaare heute, oder die, die heiraten wollen, die heiraten nicht mit einer Vision. Die heiraten nicht mit einem Ziel, dass ihr ganzes Leben fruchtbarer sein wird, wenn sie heiraten, als wie wenn sie allein sind. Sondern die wollen sich gegenseitig ihre Bedürfnisse stillen. Die wollen gegenseitig den Mangel ausfüllen, den jeder als Einzelner erlebt. Und erkennen nicht, dass es Einheit als Geschenk von Gott gibt, wenn man diesem Auftrag, den Gott gegeben hat, nachkommt. Wenn man diesem Auftrag nachjagt. Und das wird nicht lange ohne Schwierigkeiten gehen. Weil, und jetzt komme ich zur zweiten Frage, der Mensch als Mann und Frau geschaffen wurde, in der Unterschiedlichkeit geschaffen wurde, die einem auseinanderbringen kann, wenn man nicht lernt, damit umzugehen. Die allerersten Konflikte in unserer Ehe waren die, dass meine Frau es gewohnt war, die Tube, die Zahnpastatube, nicht von hinten nach vorne auszudrücken, sondern einfach so in der Mitte zu quetschen, dass die aussah, wie wenn sie eine Kuh gekaut hätte. Und der nächste Konflikt war der, wie die Klopapierrolle aufgehängt wird. Ob das Blatt nach vorne abgezogen wird oder nach hinten.
Das ist aber auch wichtig.
Und wenn du mit dieser Unterschiedlichkeit konfrontiert wirst, ja, dann kann es auch auseinandergehen. Ja. Aber Gottes Plan war ein anderer. Durch diese Unterschiedlichkeit gibt's kreative Gestaltungsmöglichkeiten. Stellt euch vor, es gäbe nur eine Farbe. Das wäre ja total langweilig. Aber durch diese unterschiedlichen Farben ist die Welt bunt, schön. Die Kreativität und die Sprache hat Gott uns gegeben, weil er Sprache ist, ja. Gott redet. Gott ist Logos, heißt es eigentlich. Gott ist kreativ und hat uns in der Unterschiedlichkeit gemacht, dass wir zu dieser Einheit finden. Wie wir es ganz am Anfang gelesen haben, die werden ein Fleisch, eine Persönlichkeit, weil sie ein Ziel vor Augen haben und sich in der Unterschiedlichkeit ergänzen. Und es ist wunderbar, dass das nicht nur körperlich zum Ausdruck kommt, sondern auch ganzheitlich, aber auch in der körperlichen Unterschiedlichkeit. Und Sexualität ist eine wunderbare Erfindung Gottes, wenn sie so gelebt wird, wie Gott es sagt. Ja. Wenn wir lernen, Liebessexualität zu praktizieren, anstatt Ego-Sex. Weil dann kommt nicht nur Nachwuchs raus, der kommt ja immer weniger raus bei den heutigen Verhütungsmethoden, sondern dann kommt Frucht fruchtbares Leben auch im übertragenen Sinn raus. Und das ist genau ja diese Hoffnung, die auch Christen haben, die keine Kinder bekommen können. Dass sie fruchtbar sein können. Denn in den Abschiedsreden Jesu an seine Jünger im Kapitel 15 des Johannesevangeliums sagt er, denn dadurch wird mein Vater geehrt, dass ihr viel Frucht bringt. Und da denkt ihr natürlich nicht an Nachkommen, an leibliche Nachkommen. Also das ist ein wichtiger Gedanke Gottes, dass wir Mann und Frau bleiben. Und genau das ist der größte Angriff heute. Der Zeitgeist arbeitet genau da dagegen. Ja? Alles wird angeglichen. Früher war es noch die Emanzipation der Frau. Dann haben sie gemerkt, dass sie eigentlich wie Männer werden wollen. Ja? Man nennt es Genderismus. Aber ich komme jetzt zur dritten und spannendsten Frage, wie können wir das heute als Grundlage, die Gedanken Gottes als Grundlage, als Fundament für eine Ehe nehmen, die Sinn macht? Na, eigentlich, wie schon gesagt, wäre ein Eheseminar dran, Eheimpulsseminar, wo es geht, wie können wir tiefe Kommunikation entwickeln, wie können wir erfüllende Sexualität erleben, wie können wir ein Leben mit Zielen und in Ordnung gestalten, dass wir uns nicht nur von jedem Zeitgeist hin und her, von jedem Mode hin und her bewegen lassen, sondern dass wir Richtung haben in unserem Leben. Das ist leider nicht möglich heute Morgen, deshalb nur ganz kurz eine grundlegende Voraussetzung, die ich sehe für eine sinnvolle Ehe ist, dass die zwei ihre Rolle als Mann und Frau annehmen und sie so leben, wie sie Gott gedacht hat. Gott gab unterschiedliche Rollen und Aufgaben, dem Mann und die Frau. Der Mann hat die Verantwortung für die Ziele. Dem wurde gesagt, du sollst den Garten bauen und bewahren. Und dem wurde in erster Linie gesagt, du bist verantwortlich dafür, dass die ganze Schöpfung über die Erde verteilt wird. Die Frau sollte die Motivatorin und die Wegbereiterin sein. Also der Mann eher das Haupt, der Kopf, der Denkende. Ich will ja nicht sagen, dass die Frauen nicht denken sollen, aber bei denen geht es mehr um eine Herzenshaltung. Da sind schon gute Gedanken ins Herz gefallen. Wisst ihr, und welches der schwierigste Weg ist? Das sind die 30 Zentimeter von da oben darunter. Da. Vom Kopf ins Herz. Und da hat die Frau eine wichtige Aufgabe, den Mann zu ermutigen. Der Mann ist berufen zu führen, die Frau ihren Mann zu respektieren und zu motivieren. Aber für diese Rollen muss man sich, Mann oder Frau, entscheiden. Die muss man annehmen, akzeptieren. Und das ist bei dem ersten Menschenpaar schon grundlegend schiefgegangen. Das war doch nicht das Problem, dass die von einer verbotenen Frucht gegessen haben. jetzt sage ich mal, vielleicht für manche etwas Ketzerisches, ja. Sondern das Problem hat schon im Vorfeld begonnen. Die haben ihre Rollen nicht akzeptiert. Und der Sündenfall, der hat eine Trennung bewirkt. Eine Trennung zwischen Gott und den Menschen und eine Trennung zwischen Mann und Frau. Und diese müssen wir uns heute leidvoll wieder erkämpfen, wenn wir nicht auf die Hilfe Jesu Christi vertrauen, dann allein. Dann müssen wir in der Eigenmächtigkeit, für die sich das erste Menschenpaar entschieden hat, müssen wir genau die gleiche Eigenmächtigkeit, und Gott lässt als Konsequenz, das haben wir gleich aus dem Römerbrief gelesen, die Menschen dann laufen, aber dann sind sie selbst für sich verantwortlich. Mit dieser letzten Konsequenz, ewig von Gott getrennt zu sein. Und so schauen wir uns jetzt einmal diese Geschichte an und überlegen, was Adam und Eva besser machen hätten können. Und was wir aus diesem Vorfall lernen können. In dem dritten Kapitel wird dieser Sündenfall so berichtet. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte, und sie sprach zu der Frau. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet. Und ihr werdet sein wie Gott und werdet erfahren, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht, und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Wie schon gesagt, das Essen dieser verbotenen Frucht war eigentlich nicht das Problem, sondern das Problem war, die Frau hat nicht mit ihrem Mann kommuniziert, echt kommuniziert. Und der Mann Adam, der hat nicht mit Gott gesprochen. Der hat völlig die Ziele, die Gott ihm gegeben hat und genannt hat, ignoriert. Die Verantwortung, die Gott ihm gegeben hat, nicht angenommen. Und die Frau, die war nicht Ermutiger und Motivator für einen zielgerichteten Weg, sondern sie hat das, was die Menschen heute machen, was ich auch gemacht habe am Anfang unserer Ehe, auf das geguckt, was mir gut tut. Die Kommunikation war eigentlich das Problem und lief in die falsche Richtung. Und deshalb, weil die Rollen nicht akzeptiert wurden, die Gott gegeben hat. Ein möglicher Dialog, wenn jeder seine Rolle eingenommen hätte, wäre vielleicht so vonstatten gegangen. Also, Eva, nachher später wurde sie ja erst Eva genannt, hätte zu Adam sagen können, Adam, da ist etwas nicht in Ordnung. Da Da behauptet einer, Gottes Weg ist nicht gut. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Kommst du mal, nimm du das doch in die Hand. Gott hat dem Adam den Auftrag gegeben, den Garten zu bauen und zu bewahren. Und bewahren heißt, er bestimmt, wer in diesen Garten hineinkommt. Und das hätte Eva wissen müssen. Das hätten die austauschen müssen. Und dann hätte Adam sagen können, Männin, so nennt er sie nämlich, als Gott sie ihm zuführt. Männin, ja, ich komm, ich komm gleich, lass dich bloß auf nichts ein. Das kläre ich schon, dem werde ich's zeigen. Nicht, wie man mit dem Schwäbischen sagt, wo der Bartel der Most holt, sondern was Ordnung in dem Garten, über den ich die Verantwortung habe, was Wahrheit ist, das werde ich dem schon sagen. Ich will mich nur kurz mit dem Herrn, unserem Gott, absprechen. Wie das in Liebe geschehen kann. Wäre so der Dialog abgelaufen, säßen wir heute nicht hier. Da wären wir heute woanders. Aber vielleicht wäre ich der Erste gewesen, der so gehandelt hätte wie Adam. Ich habe lange Zeit gedacht, Menschenskind, dieser Adam, der hat mir was eingebrockt. Bis ich erkannt habe, dass ich aus dem gleichen Holz geschnitzt bin. Wahrscheinlich, ich hätte genau das Gleiche gemacht. Gott sei Dank habe ich noch den Mittler Jesus Christus finden dürfen, der mich aus meiner Schuld, meiner Rebellion, meiner Eigenmächtigkeit, meines Denkens, das gegen Gott war, gerettet hat und auf ein neues Fundament gestellt hat, dass ich neu das Leben, das uns Gott in Jesus Christus darreicht, lernen darf. Und diese Rolle einnehmen darf, wir sagen ja heutzutage, wir spielen eine Rolle. Das ist ja auch negativ. Ja. Wir spielen bei Gott keine Rolle, sondern wir akzeptieren eine Aufgabe, eine Rolle, die er uns gibt, weil wir wissen, dass er gut ist und dass er mit uns einen guten Plan hat. Für unsere Ehen, aber auch, wenn du Single bist, für dein Single-Leben. Und wenn wir diese Rollen akzeptieren, dann kann er durch uns zum Ausdruck kommen. Und das ist ja eigentlich das Entscheidende. Das war ja Gottes ursprünglicher Plan, dass auf der ganzen Welt sichtbar werden soll, dass es einen Gott gibt, einen guten Gott, der alles gut geordnet hat Nur der Mensch hat manches durcheinander gebracht. Aber dass man wieder zurückkommen kann zu Gott und in die Bestimmung Gottes kommen kann, wenn man sein Angebot, den Herrn Jesus Christus, annimmt. Und dass wir dann Vorbilder sein können für unsere Kinder. Das sind die Allernächsten. Wir können nicht erreichen, dass die gläubig werden, dass die sich auch an Gott halten. Aber wir können Vorbilder sein. Und wir können Vorbilder sein für einander in dieser Gemeinschaft als Gläubige. Und einander lieben, so wie Jesus das uns befohlen hat. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Denn daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Aber das geht nur, wenn wir als Männer, deshalb kam ich gestern zu den Männern, und Frauen, deshalb rede ich auch heute zu den Frauen, diese Rolle, die Gott gegeben hat, einnehmen. Und dann können wir auch unseren Arbeitskollegen oder unseren Mitschülern oder auch unseren Nachbarn Vorbilder sein für Gott. Und wisst ihr, die sehen ja nicht, was in unseren Schlafzimmern passiert. Das geht die auch gar nichts an. Aber die sehen, wie wir miteinander umgehen. Das sehen unsere Kinder sehr deutlich, ja. Und die sehen, wie wir unsere Rollen wahrnehmen, wie wir zusammenhalten. Und wisst ihr, die ziehen dann Rückschlüsse. Unsere Kinder, also meine Eltern, die haben eine sehr schwierige Ehe gelebt und am Schluss eben auch nur noch auf dem Papier. Meine Tochter, als sie Teenager war, hat sie mich mal gefragt. Wir haben einen sehr vertrauensvollen Umgang miteinander gehabt. Hat sie mich gefragt, glaubst du denn, dass bei Oma und Opa noch was läuft? Das ist klar, das sind die Rückschlüsse. Was ziehen wir denn für Rückschlüsse, wenn wir die Ehen in der Gemeinde sehen? Was ziehen wir für Rückschlüsse, wenn wir Menschen in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, wenn wir uns näher kennenlernen, wie die miteinander umgehen? Wo die stehen? Ist die Ehe jetzt nur eine Zweckgemeinschaft, ein Wirtschaftsunternehmen? Schaffen die das noch, sich gegenseitig die Bedürfnisse zu stillen? Oder ist das schon in der Auflösung begriffen? Und schaue jetzt mal nicht auf den anderen, sondern schaue auf dich. Überleg dir, was kann ich machen, dass ich diese gedankenguten, sinnvollen, zielgerichteten Gedanken Gottes in mein Leben, in meine Ehebeziehung mit hineinnehmen kann? Und wo muss ich umkehren, umdenken? Die Bibel sagt dazu ein altes Wort, das heißt Buße. Buße heißt Umkehr, Umdenken. Wo muss ich Buße tun? Wo darf ich zu Jesus kommen? Und wo will ich von ihm etwas lernen? Und erst dann geh zum Eheberater, wenn es größere Schwierigkeiten in deinem Leben gibt. Weil wenn du die Reihenfolge nicht einhältst, ja, dann kann dir auch der Eheberater nicht viel sagen. Auch der christliche Seelsorger nicht. Noch ein Rat und ein Fazit für Singles, und dann bin ich fast am Ende. Bereitet euch gut auf eine eventuelle Ehe vor. Lernt die Gedanken Gottes aber nicht nur für die Ehe kennen, sondern überhaupt für euer Leben. Lest in der Bibel und tauscht euch darüber aus. Und erkennt, wie er euch in dem Stand, in dem ihr seid, schon fruchtbar machen will. Geistlich fruchtbar. Dass ihr so, wie Jesus den Jüngern sagte, viel Frucht bringt und euer Leben zur Ehre Gottes lebt. Und überlasst es auch ihm ein Stück weit, wie Gott euch dann führt, auch in Bezug auf die mögliche Ehe. Wer meine Gebote hat und sie hält, sagt Jesus auch in dieser Abschiedsrede an seine Jünger, der ist es, der mich liebt. Und wer mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm Schritt für Schritt zeigen, was er tun soll. Das ist eine ganz wunderbare Verheißung. Und das ist Segen und Frieden Gottes, den jeder Mensch sich wünscht. Aber vielleicht gibt es auch jemand unter uns, der jetzt noch nicht diese Grundsatzentscheidung getroffen hat. Diese Grundsatzentscheidung, die Ehepaare oder die zwei mal treffen müssen, in einen Bund zu gehen, in einen Ehebund. Vielleicht gibt es jemand, der ist noch nicht in einen Bund mit Gott getreten. Und dann möchte ich euch auch Hoffnung und Glaube vermitteln, das ist auch heute noch möglich. Das ist auch in dieser gottlosen Zeit möglich, wo Menschen so gleichgültig geworden sind Gott gegenüber. Wo es so schwierig ist, mit Menschen über Gott ins Gespräch zu kommen, will heute fast keiner mehr. Die wollen alle in ihrem Egoismus und Eigenmächtigkeit den Weg allein gehen. Ohne Gott in die Dunkelheit. Aber wenn du jetzt ein anderer bist, wenn du jetzt merkst, eigentlich, ja, ich brauche Gott schon, kannst du auch heute zu ihm kommen. Er streckt dir die Hand aus und er sagt dir, mein Sohn, Jesus Christus, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott außer durch mich. An Jesus kommt keiner vorbei. Dieser Jesus Christus soll mein Herr werden. Von dem will ich lernen. Dann kannst du das heute tun. Dann kannst du dich dafür entscheiden. Du kannst das. Wie das konkret geschehen kann, würde ich dir gerne in einem persönlichen Gespräch helfen. Und dann glaube ich, dann gibt er dir Glauben, Hoffnung und Liebe. Und diese drei, die brauchen wir bitter. Die haben wir alle nötig, um in einer Welt bestehen zu können, die von ich, meiner, mir mich geprägt ist. Und diesen Segen Gottes wünsche ich euch alle. Amen.
Ja, Manfred, vielen Dank für das Gehörte. Ich denke, es lohnt sich, auf jeden Fall darüber nachzudenken. Wir werden jetzt ein Lied hören, nicht singen, weil es ein Lied ist, was wir noch nicht so gut kennen. Ja. Wer es aber mitlesen möchte, das ist Lied Nummer 417. Und es lehnt sich an 1. Korinther 13, auch ein Bibeltext, den man oft bei Trauungen hört, das sogenannte Hohelied der Liebe. Lied Nummer 417, wo die Liebe bleibt.
Vielen Dank. Ich möchte abschließen mit noch einem Wort aus der Bibel. 1. Johannes 4, Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Bezahlung für unsere Sünden.